schenkst mir die Brüder, die auf des Weges sind. Ich danke dir, ich danke dir dafür, du hast mich reich gemacht. Ich danke dir, ich danke dir dafür, du hast mich reich gemacht.
Und nun singen wir miteinander. Tut mir auf die schöne Pforte, 129, die Verse 1 bis 3. Unser Anfang geschehe in Jesu Namen. Christus spricht, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Wenn euch nun der Sohn Gottes frei macht, so seid ihr richtig frei. Wir wollen beten. Herr, du schlägst an diesem herrlichen Spätsommertag und Herbsttag das richtige Thema an. Und du rührst an das, was uns in der Stille und im Verborgenen bewegt. Wir haben dir so viel zu danken für unser Leben, für die Freude, die wir genießen, für all das, was wir haben. Aber wir spüren doch, dass über unserem Leben die Gottferne liegt. Und dass so viel, was wir tun, gegen deinen Willen getan wird. Und dass in unserem Leben so viel vergeblich ist. Herr, wir sind zu dir gekommen, damit du uns frei machst von geheimen und verborgenen Fesseln, die uns binden und die wir nicht zerbrechen können und die uns lähmen. Und wir bitten dich, lass das auch durch diesen Gottesdienst geschehen. Durch dein Wort komme zu uns als der Befreier, als der Erlöser. Und lass Neues bei uns beginnen in unserem Leben. Und so wollen wir dir auch in der Stille all das bringen, was uns so viel Not macht. Dir sei Dank, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir hören noch einmal den Chor des offenen Abends. Fräulein Gabriele Hufen, eine Mitarbeiterin des offenen Abends, hat darum nachgesucht, die Taufe zu empfangen. Und wir haben das gerne auch in diesen Gottesdienst mit hineingenommen. Und ich will ein ganz knappes Wort dazu sagen. Es hat sich im evangelischen Raum weithin ein Missverständnis breit gemacht unter der Berufung auf den Reformator Martin Luther und sein Taufverständnis. Und das kann man etwa so umschreiben, dass indem ein Baby zur Taufe gebracht wird, sei es wiedergeboren. Dieser Irrtum und dieses Missverständnis, das steckt ganz tief, auch in anderen Teilen Deutschlands und ist ein Stück der Not, die wir über unserem volkskirchlichen Leben empfinden. Und wenn man einmal die lutherischen Schriften liest, was er zur Taufe sagt. Sicher, man kann ihn missverstehen. Und dennoch finde ich, was er sagt, so großartig. Ihm war es immer darum zu tun, damals, als eine Fülle von Wiedertäufern auftrat, die meinten, erst mein Glaube macht die Taufe wirklich. Und erst Wenn ich dann mich noch einmal in der Glaubenstaufe wieder taufen lasse, ist das alles real? Und da hat Luther gefürchtet, dass es alles ein seelisches Fühlen am Glaubenspuls wird und dass es eine ganz notvolle Frömmigkeit wird. Und darum hat er immer wieder betont, nicht mein Glaube macht die Taufe, sondern mein Glaube empfängt, was Gott an mir tut. Gott handelt in der Taufe an mir. Und ich sage im Glauben Ja dazu. So schreibt er es im großen Katechismus und er sagt dann, die Taufe ist das Kleid, in das ich mich hülle. Natürlich ist das ein Zerrbild, wenn ich an die Taufpraxis der Volkskirche denke. Wir haben oft davon gesprochen, warum wir dennoch Kinder taufen, wo wir sie in die Hausgemeinde, in der Hausandacht einer christlichen Familie teilhaben lassen. Aber heute dann bei der Taufe eines Erwachsenen soll es zum Ausdruck kommen, mein Glaube nimmt das Werk Gottes an. Ich habe nachgelesen bei Ludwig Hofacker, es ist ja dieses Jahr das Jahr des 150. Todestags, wie oft Hofacker sagen konnte, ich kann ja nicht einmal richtig glauben. Ich bin ja noch nicht einmal richtig bekehrt. Er, der Mann, der so viele zum Glauben führen durfte. Innerlich angefochten. Und wenn er dann andere zum Glauben rief, da war er doch gar nicht der Zweifler. Er hat sogar einem Schwankenden und einem Menschen, der durcheinander war, zugerufen, was ist denn los, was bremst denn, warum geht's denn in deinem Glaubensleben nicht vorwärts? Und dann weist er ihn darauf hin, Gott spricht dir's doch zu. Gott sagt's doch in deinem Wort, verlass dich doch drauf. Es geht doch nicht um dein Gläubigsein, es geht doch auf das hin, was Gott dir zuspricht. Und darum wollen wir auch dieses beides fassen. Mein Glaube, zu dem Gott mich auffordert, glaube nur. Und dann das andere, dass ich mich in die Arme des himmlischen Vaters fallen lassen darf. Der sagt, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Diese beiden Seiten gehören zu unserem Glaubensleben und geben uns die Ruhe und den Frieden. Und darf ich Sie bitten, Bahnhofen, dass Sie ein kurzes Wort sagen.
Meinen Eltern bin ich sehr dankbar, dass ich in einer evangelischen, freikirchlichen Gemeinde aufwachsen durfte. In dieser Gemeinde lernte ich den Herrn Jesus als meinen Herrn kennen. Mit den Jahren wurde ich auf den offenen Abend aufmerksam. Dort lernte ich meinen Glauben an Jesus Christus in verbindlicher Weise auszuleben. Und nun möchte ich es noch in der Taufe bekräftigen.
Christus spricht, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verloren sein. Wer mit Wissen und Willen diese Gnade Gottes verwirft, kann nicht errettet werden. Und so frage ich nun dich, Gabriele Hufen, vor dem Angesicht Gottes, willst du auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden und mit uns Gemeinschaft halten unter Gottes Wort und Sakrament? So antworte, ja, ich will.
Ja, ich will.
Gott gebe dir zum Wollen das Vollbringen. Und nun wollen wir das Lied singen, Herr, habe Acht auf mich. 524.
Herr, habe Acht auf mich und lass mich hinter mir. Bekannte Seelen, Betaten sind und Geld, ich höre über Welt.
Wir haben vier Predigten nun in einer Reihe. Jesus kann, und heute, Jesus kann Fesseln sprengen. Es war eben in dem Lied dieses Ringen von Allendorf, um diese verborgenen Ketten zu zerbrechen in seinem Leben. Ich lese aus Lukas 8, Vers 26 bis 39. Und Jesus und seine Jünger fuhren weiter in die Gegend der Gerasener, welche ist Galiläa gegenüber. Und als Jesus ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister und tat von langer Zeit her keine Kleider an und blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Da er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor ihm nieder und rief laut und sprach, Was willst du von mir, Jesu, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, du wollest mich nicht quälen. Denn Jesus gebot dem unsauberen Geist, dass er von dem Menschen ausführe. Denn er hatte ihn lange Zeit geplagt. Und er war mit Ketten und Fesseln gebunden und gefangen gehalten und zerriss seine Bande und ward getrieben von dem bösen Geist in die Einöde. Und Jesus fragte ihn und sprach, wie heißest du? Er sprach, Legion, denn es waren viele böse Geister in ihn gefahren. Und sie baten ihn, dass er sie nicht hieße, in die Hölle fahren. Es war aber daselbst eine große Herdesäue auf der Weide an dem Berge. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaubte, in sie zu fahren. Und Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus von den Menschen und fuhren in die Säue. Und die Herde stürzte sich von dem Abhang in den See und ersoff. Da aber die Hirten sahen, was da geschah, flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in den Dörfern. Da gingen sie hinaus zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von welchem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig und erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündeten es ihnen, wie der Besessene war gesund geworden. Und es bat ihn die ganze Menge aus dem umliegenden Land der Gerasener, dass er von ihnen wegginge, denn es war sie eine große Furcht angekommen. Und Jesus trat in das Schiff und wandte wieder um. Es bat ihn aber der Mann, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, dass er bei Jesus sein dürfte. Aber Jesus ließ ihn von sich und sprach, geh wieder heim und sage, wie große Dinge dir Gott getan hat. Und er ging hin und verkündigte durch die ganze Stadt, wie große Dinge ihm Jesus getan hatte. Herr, lass uns ganz frei werden. Amen. Die Völker der Welt sind stolz auf ihre Freiheitsdeklarationen, ob das die Franzosen mit den Grundsätzen ihrer Revolution sind oder ob das die Amerikaner sind mit ihrer Verfassung oder die Engländer mit ihrer Magna Carta. Wir Schwaben können ja ganz gut mithalten. Wir haben ja in Leonberg den ersten württembergischen Landtag, der Demokratie schon praktizierte, als die anderen noch gar nicht wussten, was das war. Aber ich bin heute auch mächtig stolz, dass unsere Hofagger-Gemeinde eine tolle demokratische Tradition hat. Lange bevor es eine Ludwig-Hofagger-Gemeinde hier gab, hat ein großer deutscher Geistesheld auf unserer Parochie die Grundsätze der Freiheit verkündet. Wissen Sie, dass das hinten im Dobelbach Friedrich Schiller als Regimentsmedikus die Räuber seinen Freunden vorgelesen hat? Jenes Drama, das gleichzeitig eine Anklage war gegen die Tyrannei von Karl Eugen. Und in diesem Drama der Räuber sagt Schiller, ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne. Das hatte er nicht auf der Hohen Karlsschule, auf der Solitude, und das hatte er nicht in diesem grässlichen Drill, in das ihn hier der Herzog steckte. Darum war das sein Traum, wir wollen Freiheit haben. Vielleicht denkt einer, wir Christen wären gegen äußere Freiheit. Ob nicht doch versteckt die Christen vielleicht die Unterdrückung lehrten. Ach, wir wollen sie ja ganz offen sagen. Wir freuen uns mit an jedem Volk der Welt, das Freiheit gewinnen kann. Und wir denken zurück an unsere eigene Geschichte. Wie furchtbar das war, als das Volk geknechtet war und rechtlos war. Gerade in jener Zeit damals, als dieser Johann Jakob Moser sich auflehnte, als die Hofprediger der Willkür des Herzogs trotzten, aus dem Glauben heraus, Freiheit muss sein. Aber wir erleben in unseren Tagen, wo wir so viel Freiheit genießen, das ist eine merkwürdige Sache um die äußere Freiheit. Wir sind sehr dankbar, dass wir nicht in einem Unrechtsstaat leben. Aber wie oft dient äußere Freiheit nur dazu, dass jeder Mensch nur umso frecher seine Willkür lebt? Ist denn die Freiheit, die wir haben, die ganze Freiheit? Matthias Claudius sagt einmal, in dir ein edler Sklave ist, dem du die Freiheit schuldig bist. Die wahre Freiheit wird vom Menschen errungen, in sich selbst. Und nur wenn wir frei werden, von den Ketten, die uns binden und mit denen wir uns binden, haben wir wahre Freiheit. Wir wollen das wieder offen aussprechen, in einer Zeit, wo man meint, nur mit dem Niederringen jeder Schranke und jeder Moral und jeden Gesetzes hätte man schon Freiheit errungen. Das ist noch nicht gesagt, ob äußere Freiheit wirkliche Freiheit ist. Und wie gut, dass uns dieser Bibelabschnitt heute darauf hinlenkt, wie Menschen in der Knechtschaft leben. Bitte sagen Sie jetzt nicht schnell, das war eben ein Besessener. Lassen Sie das letzte Wort darüber den Arzt sprechen. Wenn ich immer an diese Stelle komme bei meiner Bibel lese, dann sehe ich nur so viele Züge, die meinem Leben ähnlich sind. Jesus selbst spricht ja gar nicht von dämonischen Geistern, er spricht von einem unsauberen Geist. Und das ist ja dieser Geist, der meine Gedanken durchweht. Jener Geist der Unsauberkeit mit all dem Wüsten und Zerstörerischen, das mich plagt. Und wenn dann noch deutlich wird, was sind denn die Bindungen dieses Mannes? Ist nicht jede Sünde Gebundenheit, Knechtschaft? Wenn die Bibel erzählt, dass es bei einem Judas schon genügte, dass er mit Geld in Berührung kam, und dann begann das schon gleich wieder. Er war einer, der gezogen wurde, der besessen war von einer gottfernen Leidenschaft. Und wenn wir hineinleuchten in die Abgründe unserer Ehrsucht, unserer Unkeuschheit und was alles uns zu schaffen macht, dann spüren wir ja immer, dass das über uns kommt und wir dem gar nicht steuern können. Ich möchte zuerst über diese Ketten dieses Mannes reden, besser begreifen. Dieser Mann lebt in der Einsamkeit. Draußen in den Höhlen haust er. Das kommt uns alles sehr fremd vor. Und wir legen oft solch eine biblische Geschichte auf die Seite und meinen, sie gehört zu diesem ganz Absonderlichen, das nicht für uns typisch sei. Und dabei ist es so, dass wir erst an den Extremfällen das Typische sehen können. Die Krankheit, an der wir alle leiden. Was war denn mit diesem Mann geschehen, dass er Gemeinschaft fürchtete? Warum ging er denn den anderen aus dem Weg? Vor vielen Jahren hat Helmut Thielicke einmal als die Krankheit des 20. Jahrhunderts bezeichnet, dass man nicht mehr miteinander reden kann. Und er erzählte von jenem Liebespaar, das am Waldrand liegt und Kofferradio hört. Sagt, wenn ein Liebespaar sich nichts mehr zu sagen hat, dann ist die Kommunikation zwischen zwei Menschen erloschen. Und das geschieht heute im 20. Jahrhundert als die Krankheit. Man kann nicht mehr miteinander reden. Sartre sagt einmal, die Hölle, das sind die anderen. Aber die Hölle ist es nicht weniger, dass ich überhaupt nicht mehr in der Lage bin, auf andere zuzugehen. Und wie oft kommt die Klage auch mitten in unserem Gemeindeleben heraus, ich suche ja Gemeinschaft, aber da ist niemand. Sind das die anderen oder ist man selbst nicht mehr in der Lage, auf andere zuzugehen? Und man vergräbt sich in irgendeiner Höhle. Das hilft uns auch, barmherzig zu sein. Wenn wir erleben, wie Menschen heute zu Eigenbrötlern werden, wie sie Ehebünde aufkündigen und sich irgendwo in ein Zimmer zurückziehen, nur keinen Menschen mehr sehen, als eine Krankheit, an der wir ja schon alle leiden. Weil das Ursprüngliche, zu dem wir geschaffen sind, aufeinander uns zuzubewegen, nicht mehr da ist. Und dann wird erzählt, dass dieser Mann von einer motorischen Unruhe, so sagt man doch, erfüllt war. Er rennt hin und her, man könnte lachen, wenn man nicht selbst in seinen eigenen Gliedern dies spürt, dass der Mensch nicht eine Stunde still sitzen kann in seinem Zimmer und allein sein, sagte Blaise Pascal im 17. Jahrhundert. Die Urkrankheit des Menschen. 1000 Dinge kann man tun, 1000 Zeitvertreibe beginnen, aber nicht still sein und nicht hinsitzen. Dieser Mann, der herumrennt, da wird's ganz krass. Was sind das denn für Ketten, an denen wir leiden, die uns binden? Was sind das denn für Besessenheiten? Was sind das denn für Geister, die uns erfüllen? Er tat keine Kleider an. Warum denn? Er lehnt sich gegen jede Ordnung auf. Das beengt ihn. Weg mit ihm. Und er zerreißt jede Ordnung. Und er schlägt sich selbst. Die netten und hilfsbereiten Gerasener haben ja dem Mann oft helfen wollen und sie haben ihn mit Ketten gebunden, damit er nicht sich selber zerstört. Man muss doch aufpassen, eines Tages macht er sich ja noch hin. Und es hat gar keinen Wert gehabt. Dieser Mensch in diesem Irrsinn, sich selber zu ruinieren und sich selbst zu zerstören, wer ein wenig nur über die Triebe und Süchte in sich nachdenkt, wogegen wir selbst kämpfen. Man gesteht das ja kaum einem anderen zu. Man streitet das ab vor anderen. Das weiß nur jeder selbst, wie das in uns drin ist. Die ganzen Geister und Gebundenheiten, von denen da die Rede ist, diese Besessenheiten, wir können auch sagen, diese Süchte, die da sind, die werden erst offenbar, als Jesus diesem Mann gegenübertritt. Da er aber Jesus sah, jetzt kommt es zu einer merkwürdigen Reaktion. Er schrie auf, fiel vor ihm nieder und rief laut, das ist ein Gebet, was er hier ausspricht, was willst du, bitte quäle mich nicht. Wir sind heute überrascht, wenn es uns hier und da geschieht, dass ein Mensch recht entschlossen, leidenschaftlich seinen Protest gegen Jesus brüllt. Wir meinen vielleicht manchmal, dass das ein Fehler des Predigers war oder irgendein Fehler, der damit zusammenhing, dass das Evangelium falsch verkündigt wurde. Das ist gut, wenn wir uns darüber besinnen. Aber meist ist es ja so, dass es dann keine leidenschaftliche Reaktion gibt. Dann gibt es ein Lächeln und Leute sagen, interessiert mich nicht und gehen ihre Wege. Wir sollten hellhörig werden, wenn es zu diesem leidenschaftlichen Aufbruch kommt. Ich will dich nicht haben. Überraschend, dass dieser Mann Jesus als den Sohn des Allerhöchsten bezeichnet. Die Mächte der Finsternis und die Mächte aus dem Abgrund wissen genau, wer Jesus ist. Und darum kommt es zu dieser sonst völlig unverständlichen Reaktion. Man kann doch viele Dinge sich vom Hals halten. Man muss sie doch bloß ablegen. Dieser erregte Protest, weil er weiß, wer hier vor ihm steht. Und dagegen wehrt er sich gegen den Anspruch Jesu. Darum tritt er so entschlossen und so hart auf. Und es kommt zu dieser gar nicht verständlichen Bitte. Ich bitte dich, du wollest mich nicht quälen. Wen hat denn Jesus schon gequält? Aber der Mann hat ja ganz recht. Das war ja eine Qual. Da, wo Jesus in sein Leben tritt, erinnert er sich noch daran, dass es ein anderes Leben geben kann. Dass er von Gott zu etwas anderem geschaffen war. Verstehen Sie doch bitte den leidenschaftlichen Ausruf so vieler Menschen, die etwas gespürt haben von der Mama Jesu, die sich nur mit einem großen Hassausbruch wehren können gegen den Anspruch des Evangeliums. Ich will das nicht mehr hören. Und dass das die Menschen unterdrücke, dass das die Menschen störe, dass das die Menschen schädige. Oder wie neulich einer in unserer Zeitung geschrieben hat in einem Leserbrief, dass die Verkündigung des Evangeliums psychosomatische Störungen hervorrufe. Da muss man davor warnen. Das ist doch ein Ausbruch. Verstehen Sie es doch, aus welchem Grund das kommt. Nicht, dass Sie den Menschen wehtun, dass da einer spürt, das trifft hinein in mein Leben. Und ob Jesus hineingreifen will in unser ganzes Leben und heilen will. Sie wollten ihm oft helfen, diese Gerasener, aber sie konnten nicht. Und wir sollten das immer wissen, dass wir auch mit unseren noch so galanten und schönen Worten keinem Menschen helfen können und keinen Menschen zur Freiheit führen. Alle unsere Release-Versuche müssen straucheln. Kommen wir zum Zweiten. Jesus macht frei. Steht nur da und Jesus gebot dem unsauberen Geist. Wir wissen wenig über diese Mächte aus dem Abgrund. Dass es sie gibt, das spürt jeder ernsthafte Mensch, der seine Augen auf die Welt richtet. Aber wir wissen sehr wenig über sie und wir brauchen auch nicht viel über sie wissen. Ich lese auch nicht jene Bücher, die sich mit den Dämonen befassen, auch aus christlicher Schau nicht. Aus Grundsatz lese ich die nicht. Und ich bitte Sie, halten Sie es auch so. Wir müssen das gar nicht wissen. Was uns das Evangelium sagt, ist genug. Jesus gebietet über unsaubere Mächte und sie müssen weichen. Seinem Wort sind sie untertan. Und wenn er spricht über einen Menschen, sei frei, dann ist er frei. Und in dem Augenblick bricht er durch. Ich weiß doch, wie jetzt Menschen lachen und sagen, meinst du, damit könntest du das Suchtproblem heilen? Nur so, anders nicht. All diese Bindungen, die uns bis in die Fantasie hinein quälen und foltern, bestimmen und ziehen, nur so. Und Jesus gebot diesem unser Obrigen Geist, er hat Macht und er kann darüber gebieten. Darum ist es ja so wichtig in unserem Leben, dass wir in den Machtbereich Jesu treten. Und wir wollen Menschen nicht aufhalten und sagen, kommt in unsere Räume, nehmt einmal an unseren Versammlungen teil, spürt einmal, wie nett die Christen sind. Das ist's nicht. Du solltest die befreiende Kraft erfahren unter dem Wort Jesu. Unter dem Bibellesen geschieht's, unter dem Predigthören, in der Bibelstunde, dort, wo sein Wort verkündigt wird, dort geschieht's. Wo er mir sein Wort zuruft. Und ich will es Ihnen auch hier in diesem Gottesdienst zurufen, dass Sie nicht sagen, ich habe es von ferne wieder Leuten gehört und an die Wunde meines Lebens gerührt. Wir haben unseren Gottesdienst begonnen. Wenn euch nun der Sohn Gottes frei macht, so seid ihr recht frei. Er will sie frei machen, völlig frei. Er ist gekommen, dass er die Werke der Finsternis zerstöre, von Anfang bis Ende. Und nun sind wir immer recht verlegen, wenn das da in der Bibel erzählt wird mit diesen Säuen, die da in den See sich stürzen. Und manche haben gedacht, warum steht denn das in der Bibel? Auch hier dürfen wir feststellen, wir wissen nicht viel. Und es genügt uns hier nur eine schwache Andeutung. Uns genügt es, dass hier sichtbar wird, die Mächte aus dem Abgrund, die wollten auf der Welt wüten, aber sie können nur ein kleines Stück haben, wo Gott ihnen Raum gibt. Sie sehnen sich noch länger auf unsere Welt zu wüten. Wie würde es auf dieser Welt aussehen, wenn Gott diesen Mächten aus dem Abgrund freien Raum geben würde? Welch ein Wunder, dass Gott sie zurückhält, dass wir in der Zeit der Geduld Gottes leben, dass nicht alles über uns hereinbricht. Unser ganzer Glaube besteht ja darin, dass Gott die Mächte der Finsternis zurückhält. Sie sagen, lass uns bloß noch irgendwo ein bisschen auf der Welt sein. Und Jesus erlaubt es, denn in diesem Augenblick wird sichtbar, wie zerstörerisch diese Mächte sind. Das ist uns gar nie bewusst. Wir sind so harmlose Leute und reden von dem Bösen, als wie wenn das ganz kleine Dinge wären. Ich hatte ein ganz erschütterndes Gespräch am letzten Sonntag im Rahmen der Unterhaltung mit dem Schwarzen Kreuz. Und da haben wir über die Resozialisierung gesprochen mit einigen Fachleuten der Gefängnisseelsorge, die über 30 Jahre in dieser Arbeit stehen. Und dann hat einer gesagt, man kann alle Fälle resozialisieren, aber nicht einen Betrüger. Das ist nicht möglich. Betrug ist das Harmloseste. Dann haben alle bestätigt und sagten, der Betrug geht so tief, der prägt einen Menschen bis ins Innerste. Und aus dem wird er nie mehr frei. Mit der Lüge sei es ebenso. Und ich habe gedacht, wenn das die Erfahrung ist in den Gefängnissen, dann sagen sie, ach, Mord ist harmlos, da kann es einen wieder befreien, das ist eine Affekthandlung. Aber wenn einer in die Zwielichtigkeit des Bösen getaucht wurde, mir war das ganz neu, ist das Böse wirklich so eine Macht? Und ich sah das erst wieder hier im Neuen Testament, wie das Böse uns gefangen nimmt. Da denkt ein junger Bursche, was ist eine Notlüge, die ich tue? Ich komme in dieses furchtbare Geflecht der Finsternis. Das wird hier erst offenbar an dieser Herde Säue, wie das Böse nicht ruht, bis es alles in die Tiefe mit sich gerissen hat. Es gibt Augenblicke in der Weltgeschichte, wo uns die zerstörerische Macht des Bösen bewusst wird. Stalingrad, das war nicht ein Ereignis der Liebe Gottes, sondern ein Ereignis der Macht der Finsternis. Die ganzen Kriege, dieses Elend, was in der Welt geschieht, wissen wir das noch? Und ich darf Ihnen heute dieses zusprechen, dass Jesus Menschen völlig frei macht, dass es keine Macht der Finsternis mehr gibt. Und wenn manchmal Christen so tun, als sei das etwas ganz Furchtbares, wenn wir mit diesen Mächten zu tun haben, wir haben alle mit diesen Mächten zu tun und wir können uns nur diesem Wort Jesu aussetzen. Ich darf mich unter den Sieg Jesu stellen und wissen, er macht mich frei und in ihm bin ich frei und in ihm hat die Macht der Finsternis keinen Raum mehr bei mir. Da sind wir schon beim Dritten, das gab einen Lärm, dieser Mann, der kommt zu seinen Bürgern zurück von den Gerasenern und die sehen ihn, wie er plötzlich Kleider anhat. Und da gibt es ein Erschrecken. Sie sind erregt, das kann doch gar nicht sein. Doch, es ist geschehen. Und auf einmal erschrecken sie nicht vor dem Kranken, sondern vor dem Gesunden. Die Welt versteht das nicht, was Jesus neu machen kann. Sie passt sich viel eher an die dunklen Dinge an und sagt, das ist normal. Als dass sie für normal nimmt, dass ein schrecklich gebundener Mensch frei wird. Und nun treten sie zu Jesus und bitten ihn, welch ein merkwürdiges Gebet. Jesus, geh bitte von uns weg. Ich erschrecke, dass das eine Folge sein kann, wo Menschen ganz in ihrer Nähe erlebt haben, was Jesus tut.
Wie furchtbar, dass das geschehen kann, dass Menschen aus diesem Gottesdienst weggehen und sagen, bitte das nicht. Das geschieht so, wie es bei Jesus geschah. Uns ist es Angst und ich darf Sie bitten, wissen Sie, was Sie hier tun, wenn Sie ihn von sich weisen. Sie können Menschen und menschliche Boten und kirchliche Organisationen von sich weisen, wenn Sie diesen Herrn von sich weisen. Es ging Ihnen vielleicht um das Geld, das war ja ein Kapitalvermögen, diese Herde Säue. Und das war furchtbar, dass Jesus die ihnen zerstört hat. Aber daran wurde sichtbar, ein Menschenleben ist Jesus wichtiger als 100 Milliarden Vermögen Volkswirtschaft. Ein Menschenleben ist wichtiger. Ein Menschenleben, das aus der Macht der Finsternis herauskommt und ins Licht Jesu tritt. Nur dieser eine, der Befreite, der will jetzt mit Jesus leben. Er fleht Jesus an und sagt, ich will doch bei dir sein. Das ist ja ein Kennzeichen des Glaubens, dass das Glauben wieder nicht ein Denkvorgang ist, eine Beseitigung von ein paar Glaubenshindernissen, sondern eine Lebensgemeinschaft mit Jesus. Weil der Glaube weiß, nur wenn ich wirklich bei Jesus bin, dann können die neuen Angriffe der Finsternis mir nicht mehr schaden. Nur wenn ich täglich mich hinunterflüchte. Darum ist das unser Thema fort und fort. Jesus Christus allein. Weil wir in eigener Kraft nichts machen. Weil wir immer wieder unter ihn hinunterkriechen müssen. Weil wir sagen, wir suchen diese Autorität. Ja, wir wollen im Glauben eine Autorität haben, weil wir selber nicht über uns und unser Leben steuern können, sondern weil wir den brauchen, der unser Leben allein steuern kann und der mit den Abgründen in uns fertig wird. Und da sagt ihm Jesus, du kannst sogar wieder heimgehen. Auch in räumlicher Distanz ist er Jesus nah. Und er geht hinaus und verkündigt die großen Wohltaten dessen, der ihn berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wenn Sie dies erfahren haben, wenn Sie dies wissen, dann gehen Sie in die Welt und sagen dies weiter, damit es viele erfahren. Dass wir in unserem 20. Jahrhundert nicht nur von diesen lächerlichen Freiheiten reden, dieser äußeren Freiheit, an der die Menschen zu Millionen zugrunde gehen, sondern dass die Menschen zur wahren Freiheit der Kinder Gottes finden. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir können vor dir unser Leben jetzt nur ausbreiten. Und wir wollen, dass du in alle Bereiche hineinleuchtest. Auch da, wo wir nie einen Menschen hineinsehen lassen. Um der Freiheit willen, die wir gewinnen wollen. Damit du dieses wunderbare Ebenbild Gottes wiederherstellen kannst in uns. Ja, wir leiden unter einem furchtbaren Gesetz der Serie, dem wir verhaftet sind. Dass wir uns an die Dunkelheit der Welt angepasst haben. Dass wir all das getan haben, was doch vor dir nicht taugt und wo wir nicht mehr die Bestimmenden waren, sondern wo wir getrieben und gezogen wurden. Du weißt, wie viel wir im Leben gar nicht frei tun können, sondern bestimmt von Trieben und Neigungen und Gefühlen. Danke, Herr, dass du uns frei machst und dass du uns dann hineinsendest in den Dienst in der Welt, frei von Furcht, frei von Angst, frei von Gewissensgrübeln, sondern weil du uns stark machst in deinem Dienst. Und weil du uns auch in der Gemeinschaft mit dir stark machst zum Überwinden, stark machst zum Siegen über alle Versuchungen, die uns befallen mögen. Herr, wir wollen dich auch jetzt anrufen über so viele Menschen, mit denen wir zusammenkommen, mit denen wir im Gespräch sind. Wir haben so viel an Hilfe ihnen geben wollen und es war doch nicht die einzige Hilfe, die wir ihnen verschwiegen haben, das Zeugnis von dir. Herr, wenn wir nun mit diesen Menschen reden in den nächsten Tagen, dann kannst du unsere Gespräche so vorbereiten. Und dass das geschieht wie bei jenem Mann damals, dass er zum ersten Mal die Freiheit erlebt. Lass das auch in unserem Volk, in unserer Stadt geschehen, dass viele Menschen durchbrechen zu der wahren Freiheit der Kinder Gottes. Wir wollen dich bitten für all die Menschen, die in Trunkenheit leben, unter Drogensucht, gefangen in Begierden und die taub sind für dein Wort. Herr, du kannst ihnen nahe kommen und du kannst dein Evangelium so verkündigen lassen, dass es viele Menschen erreicht, dass sie Rettung finden. Dir befehlen wir auch die Inhaftierten an, auch all die Menschen, die in der Gefangenheit der Lüge leben. Du kannst durchbrechen und Klarheit schenken und kannst Menschen herausreißen aus der Macht der Finsternis. Dir sei Dank für dein wunderbares Tun. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch vom Lied 262, den 8. Vers. Alle unsere Veranstaltungen der kommenden Woche stehen auf dem Notizenzettel. Ich muss noch von der Kirchenpflege abkündigen, dass der Haushaltsplan 78 und die Rechnungsunterlagen 76 eine Woche zur Einsichtnahme aufliegen bei der Kirchenpflege Herrn Markus Steb, Sonnenbergstraße 17. Unser Opfer heute ist, wenn ich Sie noch bitten darf, dass Sie nachher geschwind überall die Fenster öffnen, dass wir bis zum zweiten Gottesdienst wieder frische Luft haben, wo Sie eben sitzen. Dankeschön. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.